Liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser dritten Stunde im Rahmen dieser Bibelstundeneinheit zum Thema Buße. Wir hatten in der ersten Stunde geschaut auf die Bußpsalmen im Alten Testament, dann auf Buße bei den Propheten, hatten den Jona betrachtet. Und wir wollen heute schauen auf das Neue Testament, wir wollen schauen auf das Thema Buße bei Jesus. Und jetzt nicht auf das eigentliche Bußgeschehen, wo er tatsächlich die stellvertretende Buße für uns vollbringt am Kreuz, sondern auf das Wirken vorm Kreuz. Und nächste Woche wollen wir dann nochmal schauen, wie das mit der Buße in der Urgemeinde gewesen ist. Und dann haben wir diese Reihe abgeschlossen. Ich habe sie ja deshalb so gesetzt vor Advent, weil der Advent eine Bußzeit ist. Das ist ja so ein bisschen aus dem Blick gekommen. Für viele ist es eben die Zeit der Weihnachtsmärkte und der Lebkuchen und zu Hause den Adventskranz aufstellen. Das ist alles auch okay. Aber das Primäre ist einfach, dass es eine Bußzeit ist und dass wir einfach nochmal in uns schlagen wollen, hinwenden zu Gott, umkehren zu Gott. Und da wollen wir gucken, was uns das Neue Testament heute zu sagen hat. Hinweis immer wieder für die Geschwister im Internet, die ich natürlich auch an dieser Stelle recht herzlich ausbegrüße, nicht nur die Geschwister, die heute hier in der Kirche sind, wir müssen heute in die Kirche gehen, weil der Gemeindesaal renoviert wird diese Woche. Für die Geschwister im Internet immer wieder der Hinweis, wenn Sie oder wenn ihr die Zettel haben wollt, die Predigtskripte einfach Notiz an die Frau Gessler im Gemeindebüro machen, die schickt die dann entweder über das E-Mail-Fach, über das Internet zu oder schickt sie auch postalisch noch zu, auch das ist kein Problem, kann man sich gerne dran wenden. Ja, wir wollen schauen auf das Thema Buße zu Beginn des Wirkens Jesu und werde gleich bei der Wortbetrachtung so den unmittelbaren Beginn des Wirkens Jesu betrachten und dieses Thema Buße, Umkehr beschauen, aber wollen jetzt ein bisschen weitergehen. Als er schon so einige Monate unterwegs ist, hält Jesus eine bemerkenswerte Rede. Es ist eine Fluchrede, es ist ein Strafwunder, was angekündigt wird, was auch umgesetzt wird, das darin begründet wird, weil eben eine ganze Region nicht Buße getan hat. Wir haben in der letzten Bibelstunde geschaut auf den Jona, wie der in Ninive predigt. Und da bekehrt sich eine ganze Stadt. Das ist ein komplett verlorener Haufen. Eigentlich ist es dem Verderbnis hingegeben. Und dann erreicht sie das Wort Gottes und sie glauben dem Wort Gottes, tun Buße und sie werden gerettet. Und kontrastierend dazu die Geschichte, die wir jetzt lesen wollen, aus Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen er die meisten seiner Taten hatte geschehen lassen. Denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch am heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir in dieser Abendstunde zusammenkommen dürfen unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Danke, dass wir hier in der warmen Kirche sein dürfen. Danke aber auch für die Geschwister, die uns zugeschaltet sind über das Internet. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen in seiner Situation ansprechen wollest, Herr, dass jeder Einzelne etwas mitnehmen kann. Jetzt aus der Andacht, aber auch nachher aus der Wortbetrachtung, dass das passiert und dass das gelingt, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit, dein Segnen durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben über die Ablehnung der Umkehr, habe drei Punkte mitgebracht, möchte sprechen über die Wahrheit der Schrift, zweitens über die Ablehnung des Heilandes und drittens über die Notwendigkeit der Buße. Das erste ist die Wahrheit der Schrift und das ist einer so dieser Texte der Bibel, die deutlich machen, die Bibel ist einfach schlicht und ergreifend in allen Teilen wahr. Es gibt in der Bibel keine Irrtümer und es ist auch nichts Falsches und alles, was die Bibel verheißt, tritt ein. Es ist genauso, wie es im Psalm 33, Vers 4 heißt, des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, hält er gewiss. Und zwar im Positiven mit allen Verheißungen, aber eben auch im Negativen mit allen Verurteilungen. Hier haben wir es mit einer Strafpredigt zu tun. Das sind drei Städte, Bethsaida, Chorazin und eben Kapernaum. Und Jesus verflucht sie. Er sagt ihnen, weil ihr keine Buße getan habt, wird über euch ein schlimmes Schicksal kommen. Wenn sie nach Israel fahren, die da gewesen sind, wissen das, alle drei Städte existieren nicht mehr. Die sind untergegangen. Sie haben ihre Existenzberechtigung verloren, weil sie keine Buße getan haben. Und da, wo diese Städte waren, da können sie heute hingehen und können die Ruinen besichtigen. Aber da ist kein Leben mehr. Da ist nur Erde, tote Steine, so ein paar Reste dessen, was vor Tausenden von Jahren dort gewesen ist. Das ist eben das, was die Bibel ausmacht. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Im Positiven, wenn er uns verheißt, bei uns zu sein, uns zu segnen, wenn wir uns auf ihn verlassen, aber eben auch, wenn wir die Buße ablehnen. Die Wahrheit der Schrift. Wir haben am Sonntag den Totensonntag gehabt, den Ewigkeitssonntag. Wir hatten ja das Proprium des Totensonntages halt mit dem Psalm 90, über den die Predigt ging. Und da heißt es ja, dass das Menschenleben 70 Jahre währt, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und da wissen wir auch heute, Wahrheit der Schrift, vor 3000 Jahren geschrieben, wo die Menschen im Durchschnitt keine 20 wurden. Aber heute, wo wir genau sagen, ja, so ist es. Durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 70 Jahren, wenn man weltweit guckt. Wenn es hochkommt, sind es 80. Und die Bibel sagt das auch. Wenn es ganz, 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 ganz lange wird, dann sind es über 100 Jahre. Aber bei 120 ist die ultimative Grenze. Und was erleben wir? Es ist genauso, wie die Schrift das sagt. Wahrheit der Schrift. Es gibt nichts in der Bibel, was nicht stimmt. Die ein oder andere Verheißung ist noch nicht eingetreten. Aber die Wahrheit der Schrift ist unstrittig. Das ist ganz wichtig, auch dass wir das heute Abend nochmal bedenken, wenn es um Buße geht, auch um die Ernsthaftigkeit der Buße, zu der Jesus aufruft, dass all der Segen, der damit zusammenhängt, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren zu dem lebendigen Gott einfach, dass wir große Segnung haben. Die Schrift ist wahr. Ich habe vor einigen Jahren ein Telefonat gehabt mit jemandem hier aus der Internetgemeinde, die war sehr verzweifelt, eine Frau und gläubige Christin, aber sie war durch die Information von jemandem, der nicht gläubig war, vermeintlich darauf gestoßen, dass es einen Widerspruch in der Bibel gäbe. Ich bin mal sehr gespannt auf solche Dinge, auf solche Aussagen, weil ich gucke da ganz besonders hin und mir ist vieles erzählt worden von Widersprüchen, aber ich konnte die immer noch alle auflösen. Jetzt war ich gespannt über den Widerspruch, den diese Frau mir benennen wollte, benannt hat. Es ging dann um 3. Mose 11, 6, wo da geschrieben steht, der Hase ist ein Wiederkäuer. Der Hase ist logisch kein Wiederkäuer, das ist richtig. Also der hat nicht da so vier Mägen wie das Rehwild oder das Rotwild oder das Dammwild. Aber da musste ich lachen, als sie mir das erzählte. Denn das weiß jeder Jäger, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Zwar nicht im biologischen Sinne, sondern der Hase wiederkäut anders. Der Hase hat zwei Arten von Kot, die er absetzt. Er hat einen hellen Kot, das sind so etwa ein Viertel seines Kotes, und er hat einen harten, dunklen Kot. Und den hellen Kot, den frisst er immer wieder, weil er den für die Verdauung braucht, weil die viele Zellulose sonst für ihn nicht zu verdauen ist. Das heißt, er ist ein Wiederkäuer, nur anders eben als das Schalenwild, käut er wieder. Nur nicht gebildeten Menschen ist das nicht klar. Und die glauben dann, ich habe einen Widerspruch in der Bibel entdeckt. In der Bibel gibt es keine Widersprüche. Auch das macht diese Geschichte deutlich. Wenn Jesus hier ein Fluchwort ausspricht, dann passieren diese Flüche. Nicht bei einer Stadt, bei zwei, bei drei Städten, die heute alle nicht mehr existieren. Viele Städte der Bibel, die finden Sie heute noch. Können Sie gucken, Bethlehem, Nazareth, Tiberias, halt Jericho, die gibt es alle noch. Aber diese drei, die gibt es nicht mehr, weil Jesus sie verflucht hat. Das ist das Erste, die Wahrheit der Schrift. Das Zweite, die Ablehnung des Heilandes. In Kapernaum haben die meisten Taten Jesu stattgefunden. Also, dass die Heilung des Besessenen, dass die Schwiegermutter des Petrus, die geheilt wird, dass der Hauptmann von Kapernaum, dass die Gelähmtenheilung, der Held Jesus seine Brotrede. In Matthäus 9 wird Kapernaum sogar seine Stadt genannt. Seine Stadt. Aber die Stadt nimmt es nicht an. Sie erlebt es mit, sie sieht es, sie hört es, sie sieht, was Jesus tut, sie hört, was er sagt, aber es interessiert sie nicht. Jesus sagt in Johannes 12, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tage. Kapernaum wird gesagt, ihr werdet in die Hölle runtergestoßen werden. Nicht so ein bisschen, das war nicht in Ordnung, ihr habt euch halt anders entschieden, ist aber nicht so schlimm. Nein, ihr, die es ganz genau hättet wissen können und sollen, ihr habt es nicht beachtet. Und dann wird diese ultimative Verurteilung ausgesprochen. Ihr werdet in die Hölle hinuntergestoßen werden. Warum? Weil ihr den Heiland abgelehnt habt. Weil ihr nicht umgekehrt seid von euren falschen Wegen. Chorazin und Bethsaida wird das gesagt. Das ist der Grund. Ihr habt nicht Buße getan. Tyros und Sidon, die hätten längst Buße in Asche getan, aber ihr habt die Buße, die Umkehr verweigert. Ihr habt es abgelehnt, zu mir zu kommen. Und wenn das passiert, dann ist die Folge die Verurteilung. Das muss auch ganz klar sein, was passiert. Eine so gesegnete Stadt, wenn wir denken an Ninive, das war so ein gottloser Haufen halt, dass das Gerichtsurteil stand, aber sie machen das Entscheidende, sie kehren um zu Gott, sie tun Buße. Und hier diese gesegneten Städte, wo der lebendige Gott ist, sie verweigern das. Und das macht nochmal in aller Klarheit deutlich, wie wichtig die Umkehr zu Gott, wie wichtig die Buße ist. Und das ist auch der dritte Punkt, die Notwendigkeit der Buße. Es reicht nicht, dass man eine so wichtige Stadt im Leben Jesu war wie Kapernaum. Nicht so eine bedeutsame Stadt wie Bethsaida, wo so tolle Jünger herkamen, Philippus, Andreas, Petrus, das wäre deren Heimatstadt. Das reicht nicht. Sie müssen Buße tun. Und das gilt auch für uns. Es hilft nicht, dass wir einen tollen christlichen Background haben. Die Eltern und Großeltern waren gläubig. Wir sind auch in einer gläubigen Gemeinde aufgewachsen. Wir haben alles mitbekommen. Wir haben auch teilgenommen. Wir haben uns auch kirchlich trauen lassen. Aber wir sind nie wirklich umgekehrt zum lebendigen Gott. Wir haben keine Buße getan. Dann reicht es nicht, irgendwie so ein christliches Mitschwimmen, das ist Religion. Aber das Entscheidende des Glaubens ist die Hinwendung zum lebendigen Gott und die geschieht eben durch das Bußetun. Und wenn das nicht passiert, ist letztlich alles andere umsonst. Und das ist einfach nochmal wichtig, auch für uns jetzt, wo wir vor so einer Bußzeit stehen. Ich verpflichte jetzt niemanden von euch und Ihnen zu sagen, also in diesem Advent, da müsst ihr also 4 Wochen intensive Buße tun. Aber dass wir Buße tun müssen, ob nun im Advent oder im Januar oder im Februar, das ist mal ganz wichtig. Und das sagt uns diese Geschichte. Es reicht nicht, ganz nah an Jesus dran zu sein, vieles miterlebt zu haben und vieles gehört zu haben, sondern es geht um die praktische Umsetzung. Immer wieder um die persönliche Hinwendung, um Buße zu tun vor dem lebendigen Gott. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen mahnenden Text aus Matthäus 11, der uns ganz persönlich, auch mir, noch einmal vor Augen stellt, wie wichtig das ist für unsere Nachfolge, dass wir Buße tun und dass wir zu dir immer wieder neu umkehren. Dass es nicht nur reicht, dass wir das einmal getan haben bei unserer Bekehrung, sondern dass wir unser Leben immer wieder auf dich hin ausrichten müssen. Darum möchte ich dich bitten, für mich, für die Geschwister, die hier sind und auch im Internet, dass du uns das Schicksal von Kapernaum und von Bethsaida und Chorazin ersparst, Herr, sondern dass du es uns wie Ninive geschehen lässt, Herr, dass wir immer ein bußfertiges Herz haben und dass wir mit all unserer Schuld und Sünde, mit all unserem Versagen immer wieder umkehren zu dir, unserem lebendigen und heiligen Gott. Amen. Ja, ich habe als zweiten Punkt bei dieser Bibelstundeneinheit heute einfach mal 10 Zitate berühmter Theologen und Gottesmänner mitgebracht, die sich zur Buße geäußert haben. Da hätte ich auch 10.000 Sätze hinschreiben können, denn das ist verständlicherweise bei der Wichtigkeit dessen, was Buße ist, ein breiter Teil in der Theologie. Es gibt eine eigene Bußtheologie, Bußbewegungen und viele, viele haben sich geäußert. Aber manchmal ist es ja schön, wenn man einfach mal so ganz pointierte Sätze sieht von Männern des Glaubens ganz unterschiedlicher Denominationen und Hintergründen ganz unterschiedlicher Zeitalter, die uns vielleicht auch nochmal das nahebringen können, wie wichtig Buße ist, dass das eben kein Randthema ist irgendwie, sondern dass das eben das Zentrale des Glaubens ist. William Booth, das ist der Gründer der Heilsarmee, der hat gesagt: Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert, da meint er unser Jahrhundert mit, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Ich habe 2 Zitate mitgebracht von Calvin, dem Vater, einer der Väter des reformierten Glaubens. Er hat einmal gesagt: Glaube und Buße, aus diesen beiden Stücken besteht das Evangelium. Glaube und Buße, aus diesen beiden Stücken besteht das Evangelium. Und weiter hat er gesagt über Buße als Definition: Buße ist Missfallen und Hassen der Sünde und Liebe zur Gerechtigkeit. Buße ist Missfallen und Hassen der Sünde und Liebe zur Gerechtigkeit. Ich habe die alle alphabetisch geordnet, deshalb habe ich sie nicht chronologisch nach ihren Geburtsdaten halt, sondern so wie ihre Nachnamen anfangen. Peter Hane, der letztes Jahr noch hier von der Kanzel gepredigt hat, er hat gesagt: Alles weltpolitische Handeln der Christen ist nur dann christlich, wenn es aus der Buße kommt. Alles weltpolitische Handeln der Christen ist nur dann christlich, wenn es aus der Buße kommt. Jochen Klepper, der hat zwar nicht sein Theologiestudium beendet, aber war ein Theologe vom Denken her ganz wichtig, ganz tief, der dieses furchtbare Ende genommen hat in der nationalsozialistischen Diktatur. Der hat geschrieben: So tief einer in der Buße steht, steht er auch in der Gnade. So tief einer in der Buße steht, steht er auch in der Gnade. Martin Luther, der so trefflich zu formulieren wusste, der konnte das so toll auf den Punkt bringen, immer wieder. Also die Sätze, die er dann so rausgehauen hat in den Predigten, in den Tischreden oder auch in den Katechismen halt, er hat zur Buße gesagt. Und das finde ich ganz, ganz treffend, ganz toll. Ich finde alle Dinge, also die Zitate, alle, die ich hier gebracht habe, also da stehe ich auch alle 100% dahinter. Da heißt es, sagt Luther: Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünde herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Auch hier wieder ganz tolles Bild, umkehren, also Buße ist Umkehr, werden wir gleich noch einiges zu hören, umkehren in die offenen Arme Gottes, aber eben auch Bekenntnis der Schuld vor Gott, manchmal auch vor den Menschen und eben auch eine Veränderung des Tuns. Und dann, wenn man über Luther nachdenkt und über Buße, dann darf natürlich auch nicht die erste der 95 Thesen fehlen, die ja quasi so Geburtsstunde der lutherischen Kirche, der protestantischen Kirche ist. Das ist das Erste, was eben herausfordernd war, auch gegen die falsche Theologie der damaligen Kirche halt, dass er das geschrieben hat. Da hat er in der ersten These geschrieben: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das ist auch etwas ganz, ganz Zentrales, eben nicht nur zu sagen, ich habe da was falsch gemacht, dann bezahle ich was für oder bringe irgendeine religiöse Leistung, spreche ein paar Gebete, dann ist es wieder erledigt. Nein, die Ganzheitlichkeit des Anspruches, die Ausrichtung auf Gott ist eine Ganzheitlichkeit, die sich hier formuliert, etwas ganz Fantastisches. John MacArthur, der große amerikanische Theologe, hat geschrieben, die Bekehrung zu Christus enthält drei Teile: Einladung, Buße und Hingabe. Einladung, Buße und Hingabe. So die Bekehrung, so teilt er es auf. Auch das etwas ganz Wichtiges tatsächlich. Wir hören den Ruf, nicht? Wir nehmen an diese Einladung, aber dann muss bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung tatsächlich die Buße passieren und danach auch die Nachfolge in der Hingabe. John Charles Ryle, Bischof England, ohne die Buße zu Gott uns den Glauben an unseren Herrn kann niemand errettet werden aus dem Katechismus. Ohne die Buße zu Gott kann uns den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus niemand errettet werden. Irgendwas habe ich vergessen hier. Auf jeden Fall sagt es hier, Ryle sagt hier, ohne die Buße zu Gott kann uns und zu den Glauben an Jesus Christus, nicht uns und den Glauben, so muss es heißen, ohne die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kann niemand errettet werden. So ist es richtig. Ohne die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kann niemand errettet werden. Auch das hundertprozentig so richtig. Ohne das funktioniert es nicht. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, wir müssen glauben an Jesus Christus. Und dann noch ein großer reformierter Theologe, der den Heidelberger Katechismus geschrieben hat und in der Frage 83 wird sich eben mit der Buße beschäftigt. Da heißt es, die Predigt des heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht. Durch diese beiden wird das Himmelreich den Gläubigen aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen. Daran entscheidet es sich eben zu sagen, ob wirklich lebendiger Glaube da ist, dass eben Buße getan wird, Umkehr zum lebendigen Gott oder eben auch nicht. Das entscheidet über Glauben und Unglauben. Jetzt wollen wir schauen auf den Beginn der Tätigkeit Jesu. Und der Beginn der Tätigkeit Jesu, also als er anfängt nach den 26, 27 Jahren, wo er relativ normal mit Maria gelebt hat, mit seinen Geschwistern, aber dann, als er bei der Taufe des Johannes den Heiligen Geist gibt und dann seine Sendung als Sohn Gottes in dieser Welt beginnt, da beginnt er und predigt. Und diese Predigt ist überliefert in Markus 1,15. Und da sagt er in dem griechischen Urtext, metanoiate kai pisteuete, das heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das, was im Griechischen gesagt wird. Und dieses metanoiate kann einmal übersetzt werden mit Buße tun. So heißt zum Beispiel in der Mengeübersetzung, tut Buße und glaubt an die Heilsbotschaft, oder in der Luther 84, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber man kann dieses Wort metanoiate, ähnlich wie das hebräische Wort für Buße, halt Umkehr schuf, auch eben mit Umkehr übersetzen. Also zum Beispiel die Züricher Übersetzung schreibt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Einheitsübersetzung übersetzt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, Buße ist nichts anderes als Bekehrung und Umkehr zu Gott. Buße ist Bekehrung, nicht dieses zwanghafte, ich muss irgendwelche Leistungen erbringen, sondern das, was Jesus meint, wenn er zur Buße ruft, ist diese Umkehr, diese Hinwendung zu Gott. Das, was im Alten Testament da, als wir das ja letzte Stunde betrachtet, in Ninive passiert, zu sagen, die wenden sich ganz neu und absolut Gott zu, die legen ihre Kleider ab, die essen nicht mehr, die trinken nicht mehr, die wenden sich Gott neu zu, das ist das, was Gott wohlgefällig ist, wo er Segen schenkt. Und dem wollen wir uns heute widmen. Wenn ich jetzt diese Bibelstelle auslege, dass ich von der Umkehr, von der Bekehrung einfach spreche. Das ist nämlich der Kern der Buße. Und ich habe zu dem, was Bekehrung und Umkehr ist, als das, was Buße darstellt, 10 Punkte mitgebracht. Also das soll nochmal von diesem griechischen Wort metanoiate das betrachten, was Buße ist. Eben nicht ein sklavisches sich auspeitschen, drangsalieren, sondern wir wollen einen ganz anderen Blick auf dieses Thema Buße nehmen, eben das, dass Buße Umkehr und Bekehrung ist. 10 Punkte, die ich mitgebracht habe. Der erste Punkt, Bekehrung und Umkehr, also Buße ist der Wille Gottes. habe jeweils auch eine Belegbibelstelle mitgebracht. Ich hätte natürlich noch viele andere mitbringen können halt. Hesekiel 33 heißt es: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Also das ist das, was Gott will. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass der Gottlose umkehrt. Das ist der Wille Gottes. Er möchte, dass wir umkehren. Und weil eben noch nicht genügend Menschen umgekehrt sind, ist Jesus auch noch nicht wiedergekommen. 2. Petrus 3 lesen wir, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Bekehrung finde. Und Bekehrung ist eben Buße. Das ist der Wille Gottes. Jedermann soll zur Bekehrung finden. Das ist der Wille Gottes. Buße tun. Und da gibt es für uns überhaupt nichts mehr zu überlegen, zu sagen, dann ist es das, was wir tun müssen. Aber natürlich auch das, was wir der Welt sagen müssen, dass sie es zu tun haben. Das ist unser Auftrag. Also die Bibel sagt nirgendwo, wenn ihr verkündigt, sagt den Leuten, wie viele Benefits sie haben werden, wenn sie zu mir beten. Also dass man hingeht zum Wohlstandsevangelium, ja, wenn du deine Sache mit dem lebendigen Gott klar machst, dann wirst du vollmächtiger beten können und deine Gesundheit wird einen besseren Verlauf nehmen, die Ehe wird gesegneter sein, das Studium deiner Kinder läuft wie geschmiert, du hast eine ganz andere Gebetsmacht. Dieses sehen wir nicht. Das wird nicht hier verheißen. Sondern zu sagen, was gesagt wird, ihr müsst erstmal eure Sachen in Ordnung bringen. Ihr seid Sünder und das müsst ihr anerkennen und ihr müsst euch ausrichten auf mich. Ihr wart fleischlich gesinnt, jetzt sollt ihr geistlich gesinnt sein. Das ist der Wille Gottes. Umkehr zu ihm hin. Und wir beten das nachher ja wieder auch im Vaterunser, wenn wir die Bibelstunde schließen. Viele von euch, die heute Abend vielleicht noch Andacht machen oder es heute Morgen gemacht, dann haben wir in ihrer Andacht auch das Vaterunser gebetet und wir haben gesagt, dein Wille geschehe. Deshalb ist das so wichtig, dass wir das festhalten. Bekehrung ist der Wille Gottes für uns, die wir im Glauben stehen, schon alle wiedergeboren sind, diese einmalige Umkehr gefunden haben, aber auch wir sollen uns heute wieder neu zu ihm hinwenden. Das brauchen wir immer wieder neu, immer wieder die Ausrichtung auf den Herrn hin, immer wieder gucken, nicht von der Welt gefangen nehmen lassen, ausrichten auf ihn. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist der Wille Gottes. Es wird vieles über den Willen Gottes gesagt. Unsere Heiligung, das ist im Prinzip genau dasselbe halt zu sagen, wenn wir uns heiligen, richten wir uns am heiligen Gott auf und nicht am irdischen. Auch das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung halt. Und das dürfen wir heute Abend als erstes hören, so als Grundlage. Es ist der Wille Gottes. Umkehr zu ihm, Bekehrung, Buße ist sein Wille. Zweiter Punkt. Bekehrung und Umkehr ist das notwendige Fundament der Nachfolge. Auch wieder ein Hesekiel-Wort, was ich mitgebracht habe. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Also die Umkehr zu Gott, das Bekennen, ich bin Sünder, ich habe Schuld getan, die Ausrichtung am lebendigen Gott führt dazu, dass ich eben nicht sterbe. Aber das ist das Entscheidende, was passieren muss in meiner Nachfolge, dass diese Umkehr stattfindet. Also wir kriegen von allen möglichen Menschen gesagt, was wir alles machen müssen. Der Arzt erzählt uns, also wie wir uns richtig zu ernähren haben, halt, ne, damit ja alles mit den Blutwerten stimmt. Halt. Die Lehrer erklären uns den Schülern, was alles nötig ist, damit man ein gutes Abitur macht. Halt. Die Politiker erklären uns halt nicht, wie die Gesellschaft umzubauen ist. Halt. Die Männer Gottes haben immer wieder den Menschen erklärt, was das wirklich Entscheidende ist, Bekehrung. Ohne Bekehrung, ohne Umkehr zu Gott, Tod. Bekehrung. Johannes 3,5 heißt es, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes, in das Reich Gottes nicht kommen. Die Bekehrung, die Umkehr ist das Entscheidende. Die muss immer wieder passieren, aber natürlich auch erstmalig. Ohne Umkehr zu Gott bin ich verloren. Ohne geistliche Wiedergeburt ist alles andere, was dann läuft im religiösen Leben, umsonst. Theo Lehmann, der große Pfarrer und Evangelist aus dem Sächsischen, der Theo hat einmal gesagt, Christsein ohne Bekehrung, ohne Hinwendung zu Gott, ist wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Du rennst zwar, aber es zählt nicht. Und es ist genau so. Du kannst alles Mögliche im christlichen Glauben machen. Du kannst sogar Theologie studieren, du kannst eine Gemeinde leiten, du kannst Funktionen innerhalb der Kirche haben. Wenn du selber nicht umgekehrt bist zum lebendigen Gott, wenn du dich nicht bekehrt hast von deinen Sünden, dann bleibt alles nur tote Geschichte. Nichts wert. Nichts wert. Ich erzähle ja immer wieder als Paradebeispiel unserem Pastor Huntemann, bei dem das genau so war, der Theologie studiert hat, promoviert hat, eine Gemeinde hier Remberti geleitet hat und der das alles hinterher verflucht hat, weil er sagt, es war nichts Richtiges dabei, das war alles falsch, denn er war nicht bekehrt. Die Bekehrung findet er erst, als er, wie gesagt, in Hamburg bei einer Evangelisation ist halt. Und dann erkennt, wer Christus wirklich ist. Vorher war alles nur menschliches Handeln. Das ist wichtig und nicht nur für einen Pastor, sondern für jeden Menschen. Ohne Bekehrung, ohne Hinwendung ist alles umsonst. Und zwar natürlich die erstmalige Hinwendung, aber auch späterhin immer wieder dieses ausgerichtet vor Gott bleiben, immer wieder ausgerichtet auf ihn leben. Und das ist ja bei allen Gottesmännern passiert und das ist bei jedem Christen passiert, der wirklich wiedergeboren ist, eben eine Bekehrung. Abkehr vom falschen Weg, Erkennung, Erkenntnis, ich bin Sünder und ich muss meine Schuld zum Herrn bringen und ich richte mein Leben an Jesus aus. Paulus, ja, so klassisch, die Bekehrung, auch so ein super Theologe, super Jude, vorbildlich im Religiösen, was für ein Eiferer. Und er erkennt, dass alles falsch war. Er nennt das in Philipper 3, es ist alles nur Skubala gewesen mein ganzes Leben. Das ist, heißt Hundedreck, so sagt er das. Alles, was für mich wichtig war, ist Hundedreck. Ohne die Erkenntnis Jesus zählt alles nicht. Er war nicht bekehrt. Und dann erlebt er die Begegnung mit Jesus und bekehrt sich vor Damaskus und kehrt um und richtet sein Leben fortan auf diesen Jesus aus. Luther, genau dasselbe. Das ist ja die Frage des großen Reformators. Er hat eine Gottesahnung, 1505, da hört er auf, Jurist zu sein oder Jura zu studieren, geht in den Mönchsorden, halt studiert Theologie und dann sind 8 furchtbare Jahre, wo er sich abkämpft und abmüht in der Bußzucht. In diesem Gucken, wie kann ich meine Sünden abarbeiten? Und der quält sich, der hat sich wirklich gefoltert, der hat sich gepeitscht, der hat sich gegeißelt halt, weil er sich so geschämt hat für das, was er gemacht hat und hat gedacht, dieser Gott, der da ist, halt, ich kann nicht gerecht werden vor ihm. Und dann begegnet ihm dieser lebendige Gott im Lesen des Römerbriefes und er bekehrt sich, sein Turmerlebnis. Und dann wird alles anders in seinem Leben. Der wäre irgendwann, was weiß ich, vermutlich dann auch abgeworben oder vielleicht hätte auch ein Bischofsamt gehabt, wenn er Jesus nicht begegnet wäre, aber er wäre kein gläubiger Christ gewesen. Das hätte alles nichts gebracht, was er gemacht hat, bei all seinem Bemühen, bei all seiner Redlichkeit, was er versucht hat. Der war ja so in der Bußzucht drin, dass selbst sein Bußvater, quasi der Zuchtmeister, der ihn hätte anreizen sollen, sein Bußtrainer, der gesagt hat, Junge, bei dir ist zu viel, hör auf, du übertreibst es. Normalerweise waren die eher so, dass die die angereizt haben, du musst dich strenger geißeln, du musst stärker fasten, du musst mehr beten, du musst stärker, bei Buddha war das anders. Aber es hat ihm alles nichts gebracht. Erst die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die wirkliche Umkehr, führt dann dazu, dass er wirklich in die Nachfolge Jesu kommt. Und das ist das Wichtige für jeden Menschen. Und diese Bekehrung, diese Umkehr, das ist das Dritte, ist das Werk des Herrn. Diesen dritten und vierten Punkt, der gleich kommt, den muss man zu Ende hören. Es ist nichts, was wir selber aus uns selber heraus machen können. Bekehrung ist das Werk des Herrn. Er ist derjenige, der Menschen vorherbestimmt. Und er schenkt auch den Tag und die Stunde, wo wir ihn erkennen dürfen durch seine Gnade und wo bei uns der Prozess der Umkehr eingeleitet wird. Und es gibt Menschen, auch das muss man vor der Bibel klar sagen, die haben von Anfang an keine Chance. Judas hat keine Chance, verloren von Anfang an. Ich komme gleich noch zum vierten Punkt, aber diesen ersten müssen wir erstmal aushalten, dass wir das klar sagen und klar verstehen. Bekehrung Umkehr ist das Werk des Herrn einmalig, also erstmalig, aber auch immer wieder später. Es ist Gottes Güte, die uns zur Buße führt, so heißt es in der Schrift. Und wenn wir Buße tun wollen, wenn wir umkehren wollen zu Gott, ist es immer wieder wichtig, dass wir ihn bitten, dass er das in uns tut. Nicht, dass wir anfangen, ein falsches religiöses Werk zu tun, sondern wir müssen es immer wieder bitten. Auch wenn wir noch nicht im Glauben sind, wenn Menschen fragen, ja, wie kann ich das denn schaffen, dass ich lebendigen Glauben habe, dann kann ich immer nur sagen, lest in der Bibel und bittet Gott, dass er euch seinen Geist gibt. Das will er tun. Das tut er auch in aller Regel halt. Aber trotzdem können wir es nicht bedingen. Es ist ein Werk Gottes. Epheser 1,4 heißt es, in ihm hat er uns erwählt, also in Christus, ehe der Welt gegründet war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das sagt er der Gemeinde, sagt er nicht der ganzen Welt halt. Es ist so, dass wir erwählt sind, dass wir vorherbestimmt sind, Buße zu tun, Umkehr. Das dürfen wir auch nie vergessen. Sonst fangen wir nämlich an, auf unsere Wiedergeburt, auf unsere Leistung uns etwas einzubilden. Nein, es ist der Widersacher, es ist der Herr, der das tut. Und der Widersacher, der versucht uns dann einzureden, so nach dem Motto, das hast du doch getan, das ist deine Erkenntnis, du hast die Dinge gemacht, auch dass du dich immer wieder ihm zuwendest. Halt. Nein, es ist immer Werk des Herrn. Spurgeon hat einmal gesagt, wie Tote nicht von selbst auferstehen können, so können auch Menschen ihre Bekehrung nicht selbstständig zustande bringen. Sie können es nicht von sich aus. Du kannst nicht von alleine heraus Bekehrung machen. Du kannst keine Buße tun, das muss Gott tun, die Ausrichtung auf ihn hin. Der vierte Punkt, der steht jetzt so ein bisschen dialektisch dagegen. Bekehrung und Umkehr ist auch Mitwirkung des Menschen. Gott tut es, Vorherbestimmung, vor Anbeginn der Zeiten. Und trotzdem ist es auch, das sagt die Bibel, und das steht so nicht gegeneinander, sondern so ein Stück weit halt ergänzend zueinander, es ist auch das Mitwirken des Menschen. In Markus 7 lesen wir, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hat und ließen sich nicht von ihm taufen. Er begegnet diesen Pharisäern und Schriftgelehrten dort, er spricht mit ihnen, aber das, was Gott eigentlich dachte, was ihnen wichtig sei, dass es gut für sie sei, dass sie zu ihm kommen würden halt, das lassen sie nicht zu. Sie lassen sich nicht taufen und damit gehen sie genau den Weg, den Bethsaida, Chorazin und Kapernaum gegangen sind. Das ist etwas zu sagen halt, der Mensch muss auch Buße tun. Nochmal, Gott wirkt es und der Mensch muss es tun. Das sind so zwei Dinge, die sich zu widersprechen scheinen, aber das geht ineinander. Gott zwingt uns da nicht hinein, er ruft uns dazu auf, er vorherbestimmt uns auch dazu, aber wir dürfen Buße tun oder Buße verweigern. Das ist auch die Frage, wir werden ja nächste Woche darüber hören, bei der ersten Gemeinde, als Petrus die vollmächtige Verkündigung hält, zu Pfingsten, und die fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Was sagt er dann? Tut Buße. Das heißt, diesen Akt müsst ihr jetzt tun, ihr müsst Sünden bekennen und euch taufen lassen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diesen Schritt müsst ihr jetzt machen. Das heißt also, das gehört auch mit zu tun, dazu halt zu sagen, dass wir Buße tun müssen. Und trotzdem, Apostelgeschichte 2, dann heißt es, okay, es ist Riesenerweckung, 3000 Mann kommen an einem Tag zum Glauben, aber es heißt eben dann auch, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wieder dieses Ineinandergehen. Auf der einen Seite muss die Gemeinde Buße tun und dadurch passieren große Dinge. Auf der anderen Seite ist es der Herr, der es tut. Er tat dazu, die gerettet werden sollten. Nicht ganz Jerusalem damals hat sich bekehrt. Nicht ganz Jerusalem damals ist umgekehrt zum lebendigen Gott, sondern nur die gerettet werden sollten. Aber die, die es sollten, die mussten dann auch die Buße tun. Und das ist das Wunderbare, wenn wir das Wort greifen dürfen, wenn uns das jetzt erreicht oder wenn es uns erreicht hat vor Jahren, wenn wir es begreifen durften, dass wir vom Hören in das Tun gekommen sind, dass wir annehmen durften, gläubigen Herzens, wir sind auserwählt und wir müssen es auch tun. Und man kann jetzt lange darüber spekulieren, über Auserwählung, Vorherbestimmung, und ich weiß, dass das ein spannendes Thema ist und dass man da sich die Köpfe drüber zerbrechen kann und man kommt zu keinem Ende. Entscheidender als das Nachdenken darüber ist das Umsetzen dessen, dass wir Buße tun müssen, dass wir umkehren müssen. Du kannst dich fragen, wodurch du die Gnade verdient hast, dass du den Bußruf verstehen konntest und dass du schon umgekehrt bist zum lebendigen Gott, dass du Wiedergeburt erfahren durftest. Aber das Wichtigere für dich als wiedergeborener Mensch ist jetzt zu hören, du sollst weiterhin Buße tun. Du sollst dich immer wieder hinwenden zum lebendigen Gott. Du sollst immer wieder umkehren zu ihm hin. Also das gilt es auszuhalten, diesen dritten und vierten Punkt zu sagen, Gott vorherbestimmt, dass wir umkehren können und trotzdem sind wir dazu gerufen, umzukehren. Das ist Teil der Buße. Nächster Punkt, Buße und Umkehr ist Aufgabe der Kirche. Also wenn Jesus sein Wirken damit beginnt, nicht dass der erzählt, wir müssen viel Geld bezahlen oder dass der erzählt halt, welche Dinge alle zu tun sind, halt, sondern er sagt, ihr müsst umkehren zum lebendigen Gott, ihr müsst euch neu ausrichten zu mir. Er, der ja die Kirche ist, Kirche heißt ja zum Kyrios gehörend, dann ist klar, dass das Aufgabe der Kirche ist, Menschen zur Buße zu rufen, Menschen zur Umkehr zu rufen, halt zur Bekehrung zum lebendigen Gott. Auch das jetzt nicht nur im Neuen Testament, auch wie gesagt, ich habe das eben schon angerissen, halt bei der Apostelgeschichte, halt als die Urgemeinde, also die Kernzelle der Kirche gegründet wurde, es geht los mit der Buße. Nein, nicht nur da, auch im Alten Testament schon. Da heißt es, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Das ist die Aufgabe des Propheten, der Propheten im Alten Bund, zu sagen, Israel, ihr müsst euch bekehren. Und wenn das die Propheten nicht tun, die zu Gott gehören, die Männer Gottes sind, und das ist im Neuen Bund die Gemeinde Jesu Christi, dann wird Gott das Blut derer, mit denen wir zu tun haben, von unseren Händen fordern. Weil wir zu bequem waren, es auszusprechen, weil wir zu feige gewesen sind, es auszusprechen, weil die Welt es nicht mehr hören will, weil es nicht reingepasst hat halt. Nein, das haben wir zu tun. Wir müssen das der Welt sagen als primäre Aufgabe. Du brauchst Jesus. Ohne Jesus bist du verloren. Und wenn du nicht Buße tust, wenn du dich nicht ausrichtest, bekehrst zu Jesus hin, wirst du verloren bleiben. Diese klare Botschaft muss die Kirche hören lassen. Und da können wir uns fragen, was hat denn die Kirche in den letzten 40 Jahren in Deutschland getan? Bei all den Veröffentlichungen der EKDI, bei all diesen Dingen, wo viel Richtiges und Wichtiges gesagt worden ist, kommt dieser Bußruf, und das ist jetzt nicht nur von der evangelischen Kirche, sondern auch für die katholische Kirche, ganz klar an, dass die Gesellschaft sagen würde, jawohl, in den letzten 4 Jahrzehnten, das ist die Zeit, die ich überblicken kann, ist von der Kirche klar das gesagt worden? Oder ist dieser Punkt fast immer verschwiegen worden? Und wenn ich sage, das ist die Aufgabe der Kirche, dann wissen wir, wo wir stehen. Aber da wissen auch wir, wo wir stehen als St. Martini-Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe als Kirchengemeinde. Vorrangig vor allen anderen Dingen. Die Ausrichtung der Botschaft in unserem Umfeld, hier in Bremen, über das Internet, dass Menschen immer wieder in dieser Klarheit das hören, wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr in diesem Leben bleibt ohne Jesus, wenn ihr euch nicht hinwendet zum lebendigen Gott, dann seid ihr verloren. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist mir persönlich lieber, wir sagen diese wichtige Aufgabe deutlich her, dass die Leute irgendwann sagen, ich kann es nicht mehr hören, denn dann ist es verstanden worden, was die Botschaft ist, als zu sagen, so nach dem Motto, um nicht überall wieder anzuecken, packen wir diese Botschaft, und ich weiß, dass die Welt das nicht hören will, in Watte ein und nehmen hier nochmal eine Ecke weg und müssen da nochmal ein bisschen abschleifen. Nein, das müssen wir in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen. Mit aller Konsequenz, wenn wir es nicht tun halt. Aber wichtig ist es für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir müssen diesen Menschen das sagen, das ist unsere Aufgabe. Ohne Umkehr zu Gott, ohne Buße tun, seid ihr verloren. Ihr werdet das Schicksal von Kapernaum, ihr werdet das Schicksal von Bethsaida teilen. Ich habe begonnen eben mit der Andacht, wo ich gesagt habe, das ist die Wahrheit der Bibel. Diese Geschichte eben, Matthäus 11, ist wahr. Und wenn ich das glaube und davon überzeugt bin, dann ist es gar keine Frage mehr, ob ich das tun soll, die Menschen in dieser Weise zu warnen. Ob ich nun Pastor bin oder normales Gemeindeglied. Wenn ich wiedergeboren bin, wird die Ausrichtung dieser Botschaft wichtig sein. Und ich weiß, das ist nichts in dieser Welt, da komme ich gleich auch noch zu, was nur mit Applaus aufgenommen wird. So wie die Leute in Ninive reagiert haben. Also als die dann gerettet waren, die haben sich bei Jona sicherlich bedankt, wenn er nochmal in der Stadt gewesen ist. Aber meistens ist ja das Ergebnis unserer Verkündigung, wenn wir in dieser Klarheit von Buße sprechen, wenn wir in dieser Klarheit von Umkehr, von Bekehrung sprechen, halt nicht so, dass die Leute sagen, Dankeschön, sondern dass die Ablehnung sehr, sehr intensiv wird. Das ist auch der Grund, warum viele Gläubige da nicht mehr drüber sprechen. Aber wir dürfen natürlich nicht gucken, was ist so die höhere Erwartung. Wir sind ja nicht dafür da, dass wir sagen, wir tun den Ohren der Menschen einen Gefallen, sondern wir müssen als Gemeinde Jesu Christi, als Kirche das Wort ausrichten. Und da ist einfach der Bußruf zentral. Das soll auch diese ganze Einheit deutlich machen. Im Alpenbund, deshalb habe ich das so ein bisschen gezogen, Psalme, Propheten, Wirken Jesu und später auch in der ersten Gemeinde. Buße ist wichtig. Das müssen wir selber tun, aber das müssen wir der Welt auch sagen. Bekehrung und Umkehr, damit ist das Sechste, ist Abwendung von Sünde und das Siebte ist Hinwendung zu Jesus. Auch das ist Buße, auch das ist Umkehr. Das liegt ja schon in der Wortbedeutung, Metanoiate, Umkehr, Bekehrung, Umkehrung halt. Abwendung von Sünde, von dem Falschen, hinwenden zum lebendigen Gott, zum Richtigen. Abkehr vom Fleischlichen, Hinwendung zum Geistlichen. Und die Bibel ist voll von Geschichten, die das dokumentieren. Lukas 15, diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist so fantastisch, wie das in dieses Bild gegossen wird, wie Jesus das in diesem Gleichnis deutlich macht. Da ist einer, der will nur noch das Geld des Vaters. Der will die Freuden des Lebens, die Prostituierten, den Wein, Party. Was interessiert mich der Vater? Und dann zieht er das ganze Programm durch und merkt, wie ihr volles Programm wirklich auf der Fresse landet. Ich sag's mal so, bei den Schweinen am Trog. Er merkt, das ist vollkommen falsch gewesen. Und dann kommt die Umkehr, das ist in dieses Bild so wunderbar rein, dass er umkehrt ins Vaterhaus und von Weite sieht ihn schon der Vater. Abkehr vom Falschen. Und dann auch vor den Herrn hinstellt, vor dem Vater, ich habe gesündigt, ich will nur noch Tagelöhner sein. Der da reinen Tisch macht. Denn nicht kommt mit dem großen Angeberischen, sondern er wendet sich ab von dem, was falsch war. Und wendet sich hin zum Vater neu. Das ist das Entscheidende. Und das ist eben Teil der Umkehr, Teil der Buße. Diese beiden Dinge, Abwendung von und Hinwendung, Umkehr zu. Dass man weggeht von dem, was Welt ist, und hingeht zu Jesus. Auch diese Trennung ist in der Bibel immer wieder ganz deutlich. Finsternis und Licht. Welt, Reich Gottes halt. Immer wieder ganz klar zu sagen, wir wollen nicht mehr in der Finsternis bleiben, wir wollen nicht mehr in der Welt sein, wir wollen auch da keine Gemeinschaft mit haben. Nicht, dass ihr jetzt, was weiß ich, die Nachbarn mehr grüßt, ihr versteht mich, aber dass das nicht mehr die Kriterien sind, die Parameter, die mein Leben bestimmen. Sondern ich wende mich Jesus zu und mein Leben wird im Geist Gottes von ganz anderen Dingen geprägt. Das weltliche Leben ist immer ein Leben in Angst, immer. Du wirst nie genug Gesundheit haben, du wirst nie genug Geld haben, du hast nie genug Freude, du hast nie genug Spaß. Das ist alles endlich. Für einen kleinen Moment läuft es mal halt, nicht wie bei dem verlorenen Sohn. Aber ganz schnell landest du am Trog. Das ist tatsächlich das Leben dieser Welt. Und davon sollen wir uns abwenden und wir sollen uns hinwenden zu Jesus Christus. Und diese Umkehr, wo man sagt, ich wende mich von etwas ab und ich wende mich etwas anderem zu, das hat immer mit einem Bruch zu tun. Ich lasse von etwas Altem und ich wende mich einem Neuen zu. Das führt zu Brüchen auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Denken wir an Paulus. Als der seine Bekehrung erlebt, da bricht er mit dem alten Leben. Seine Leute, bei denen er zu Hause war, wo er der Topstar war, die Pharisäer, die sind forthin seine Feinde, die wollen ihn umbringen. Und die er vorher umbringen wollte, ja, deren Protagonist wird er jetzt. Also das ist auch so deutlich zu sagen, das ist kaum intensiver zu sehen, wie im Leben dieses Mannes halt an dessen Händen so viel Blut klebt und der nach seiner Bekehrung das Blut Jesu über die Menschen bringt. Nicht mal deren Blut vergießt, sondern das Blut des Heilandes über sie bringt halt. Nicht zu sagen, Abwendung von dem Falschen, Hinwendung zu dem Neuen. Das ist das Wunderbare halt zu sagen, dieser Rollenwechsel. Und das ist das, was wir immer wieder tun sollen. Nicht nur, wenn wir die erste Bekehrung erfahren, wenn wir sagen, wir lernen Jesus kennen und wir erleben die geistliche Wiedergeburt, sondern wir müssen uns immer wieder prüfen, in unserer Nachfolge, wo wir stehen, wie stark haben wir uns denn vom Weltlichen gefangen nehmen lassen. Das darf ich euch bezeugen als Pastor dieser Gemeinde. Ich muss diesen Schritt, also die Abwendung von und die Hinwendung zu, immer wieder neu vollziehen. Also dem Widersacher gelingt es mir, vermutlich ähnlich wie bei euch, mich immer wieder gefangen zu nehmen. Ich bin natürlich auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Ich gehe mit Jesus. Er ist der Herr meines Lebens. Ich glaube an ihn. Ich versuche ihm zu dienen mit all meiner Schwachheit, mit all meiner Sündhaftigkeit. Und trotzdem, obwohl ich so viel über ihn weiß, obwohl ich ihn so großartig kennengelernt habe, gelingt es dem Teufel immer wieder, durch den alten Adam mich wegzuziehen vom schmalen Weg auf den breiten Weg. Mit all den Dingen, die da laufen. Mit all den Sachen, die das Geld bedeuten, mit meiner Gesundheit, mit meiner Familie, mit all den Dingen, mit all den Fragen, die euch auch beschäftigen. Und da ist es immer wieder nötig, dass der Herr Gnade schenkt, seinen Geist, dass er mir zeigt, kehr um zu mir. Olli, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg der Sorgen halt. Das ist der Weg, der führt zu den Schweinen. Kehr um. Lass das los, richte dich neu auf mich ein. Aus. Du bist eh, wir haben ja am Sonntag über das Stelle sterben, du bist eh ganz bald bei mir. Was machst du dir denn in die Hosen? Glaub doch mal an das, was du der Gemeinde sagst. Das brauche ich, diese Umkehr, immer wieder den Ruf Gottes zum Wort. Das ist wie gesagt nicht nur das Einmalige, weil ich erlebt habe, als ich 1982 mein Leben Jesus gegeben habe, als ich mich bekehren durfte durch seine Gnade, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, der anhalten wird, bis zum letzten Atemzug, den ich tue, dass ich immer wieder mich umkehren muss, hinwenden muss zum lebendigen Gott, dass ich immer wieder Buße tue. Und das geht nicht nur mir so, sondern euch eben auch. Das ist zeitlebens. Ein achtes, Bekehrung und Umkehr ist damit auch Herrschaftswechsel. In dem Moment, wo wir umkehren, bei unserer Bekehrung, bei der erstmaligen Bekehrung, übernimmt Jesus die Kontrolle, Jesus das Kommando. Nicht mehr der Teufel hat Besitzanspruch an uns, sondern wir sind dann, so wie Luther sagt, Reittier Jesu Christi. Nicht mehr der Teufel reitet uns, sondern Jesus Christus. Aber dieser Teufel will immer wieder in den Sattel in unserem Leben. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe halt. Und da müssen wir ja klar sagen, nein, wir haben einen anderen Herrn, der uns reitet, der uns einen anderen Weg führt. Epheser 5 lesen wir, ihr wisst, dass kein Unzüchtiger oder Unreiniger oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi oder Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und dann heißt es, darum seid nicht ihre Mitgenossen. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes. Das macht es nochmal deutlich in diesem Epheserwort. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir sind nicht mehr Finsternis, sondern wir sind Licht. Und wir sollen auch diese Umkehr leben. Wir sollen nicht fleischlich gesinnt sein, sondern geistlich gesinnt sein. Und wir sollen, wenn wir merken, dass der alte Adam uns wieder verführt hat, fleischlich zu sein, wenn er uns verführt hat zur Gemeinschaft mit der Finsternis, dann sollen wir umkehren und dann sollen wir zu Kindern des Lichtes werden. Ein neuntes, Bekehrung und Umkehr ist angefeindet. Als Paulus schließlich 2 Jahre inhaftiert ist in Caesarea, da kommt er ja vor den Statthalter und vor Könige und wieder eines Tages ist er vor dem König Agrippa. Und da sagt er, König Agrippa, daher war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst den in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Und jetzt kommt es, deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Paulus macht nochmal vom König ganz klar, was habe ich verkündigt? Ich habe denen gesagt, ihr sollt Buße tun. ihr sollt euch zu Gott bekehren und ihr sollt die Werke der Buße bringen. Das war seine Verkündigung. Und das führt dazu, dass die damalige Herrschaft, ja, theologische Herrschaft gesagt hat, Todesstrafe, den müssen wir umbringen. So nicht. Wenn du über Bekehrung und Umkehr sprichst, musst du damit rechnen, dass es angefeindet wird. Also, wenn ich als Pastor zu Menschen komme und ihnen begegne, die nicht gläubig sind, dann kenne ich die Themen, die ich ansprechen muss, damit alles clean abläuft. Kein Widerstand, sondern die Leute sagen, der Latzel ist gar nicht so schlimm, wie die Leute immer sagen. Ich muss nur über den Segen Gottes sprechen. Diese Wohltaten, die Benefits des Glaubens, die da sind, unstrittig. Besetze diese Themen, du hast keine Schwierigkeiten. Wohlstandsevangelium kommt super an. Lässt sich auch einen Haufen Geld mitverdienen. Kannst du überall weltweit sehen. Aber wenn du andere Themen ansprichst, wird es virulent. Wenn du den Finger in die Wunde legst, wenn du Leuten sagst, du bist Sünder, noch du brauchst das Blut Jesu Christi. Du musst Buße tun. Du musst umkehren. Auch du bist falsch. Und es ist nicht nur draußen, ich sage mal bei denen, die Jesus nicht kennen. Auch in der Gemeinde. Viele nicken dann dogmatisch erstmal. Aber wenn du zu nahe kommst, auch in der Seelsorge, und den Leuten sagst, das, was du da machst mit deiner Ehefrau, dass du die betrügst, das ist nicht in Ordnung, da musst du umkehren. Dann sagt der Christ, du hast ja recht, aber, wir sind doch keine gesetzliche Gemeinde. Hier hat man ja gar keinen Platz, wer kann denn dann gerecht sein, all diese Dinge. Und ruckzuck hast du die Probleme, hast du die Schwierigkeiten halt. Bekehrung und Umkehr, wenn man das bringt, das wird angefeindet. Die Propheten im Alten Testament, die zur Buße gerufen haben, Jona ist die Ausnahme. In der Regel war es so, die wurden verfolgt. Der Jesaja, der Jeremia halt. Die Könige, die das gehört haben, die haben gesagt, die wollen wir nicht, die wollen wir umbringen. Bringt sie zu mir. Elia, Elisa, Verfolgung ausgesetzt. Johannes der Täufer, der Bußrufer, der Bußprediger im Neuen Testament. Was passiert? Er nennt das Sünde, was Sünde ist, dass das nicht in Ordnung ist. Und dafür wird er sterben. Der König inhaftiert ihn und seine Geliebte lässt ihn umbringen, halt zu sagen. Das wird nicht gerne gesehen, halt. Ne? Das wird angefeindet. Auch das, ich habe das eben schon angerissen, halt, ist klar, wenn wir da unserem Auftrag gerecht werden, dann geht es gegen uns. Und das passiert eben nicht nur im politisch-gesellschaftlichen, das passiert auch in der Familie, das passiert auch in der Gemeinde. Aber das mag uns nicht davon abhalten, dass wir das richtige Recht nennen, das falsche falsch nennen und Menschen auch zur Buße aufrufen, zur Bekehrung und Umkehr. Und ein letztes, Bekehrung und Umkehr ist wundervolle Freude. Apostelgeschichte 3, da habe ich vor einigen Jahren meine Predigt drüber gehalten. Da heißt es so, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und der den Sende, der euch zuvor von Christus bestimmt ist, Jesus. Also das wird hier verheißen in dieser Predigt, dass wir uns bekehren sollen und dann kommt die Zeit der Erquickung. Das ist das Wunderbare. Es ist nicht so, dass Buße tun dann so zum Verzicht führt, so nach dem Motto halt, ach, wenn man nun Christ ist halt, da hat man gar keinen Spaß mehr, dann kriecht man in so einen dunklen Keller der Freudlosigkeit. Nein, es ist genau das Gegenteil. Man kriecht aus dem dunklen Keller der Freudlosigkeit und des Leids in das helle Licht des lebendigen Gottes, der als Frucht des Glaubens Freude in einem bringt. Es ist Erquickung. Wenn man zu Gott umgekehrt ist, ganz neu und seine Gemeinschaft erlebt hat, und es ist ja klar, wenn es einen Gott gibt, und den gibt es halt, und wenn man den erleben kann, und den kann man erleben halt, und wenn man den erlebt, dann ist das nicht ein bisschen was, sondern das ist Freude pur. Das ist das, was Glaube ja ausmacht. Glaube ist Freude. Die Frucht des Geistes ist Freude und Liebe. Das ist Freude im Heiligen Geist. Das ist so fantastisch. Aber wir behindern den Heiligen Geist in uns, wenn wir Sünde tun. Dann betrüben wir Gott, dann ist es, wie die Schrift sagt, dann dämpfen wir den Geist. Aber wenn wir diese Dämpfung, diese Schuld und Sünde wegtun, wenn wir uns neu ausrichten auf Gott, wenn wir in das Licht des Lebendigen kommen, dann kommt neu Erquickung und Freude. Das ist das, was passiert, das ist das Verheißene. Etwas Fantastisches. So vieles von dem, was ich gesagt habe, das hat so eine bisschen negative Konnotation, wenn ich davon gesprochen habe, dass es angefeindet wird, dass es nicht ganz einfach ist. Aber das Ergebnis von Bekehrung und Umkehr, das ist eben Freude und Erquickung. Und so möchte ich uns noch einmal dieses Wort Jesu zurufen, dass er zu Beginn seiner Wirksamkeit sagt, bevor er irgendetwas anderes predigt, sagt er, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an die Heilsbotschaft. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend noch einmal mit diesem so wichtigen Thema der Buße haben beschäftigen dürfen. Und ich möchte Dank sagen für das, was du mir gesagt hast und auch danken für das, was du gegebenenfalls den Geschwistern weitergegeben hast, die jetzt hier sind und die zugeschaltet waren. Ich möchte dich bitten für mich und für die Geschwister, dass das, was wir gehört und verstanden haben, dass wir das auch umsetzen. Und dass dein Wort in unserem Herzen wirklich starke Wurzeln schlägt, dass es Frucht bringt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ein bußfertiges Herz schenkst, dass wir immer wieder umkehren zu dir, damit du uns dann final die Erquickung schenken kannst, Herr. Aber auch, dass wir zum Segen für andere Menschen in dieser Stadt werden. Wollen dich immer wieder bitten für uns als Gemeinde, Herr, dass du uns immer wieder Kraft gibst, den Auftrag zu leben, den du uns gesagt hast, nämlich, dass wir dein Evangelium ausrufen sollen. Wir wollen dich bitten, dass das immer wieder gelingt und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unseren Dienst in Wort und Tat immer wieder bevollmächtigen wollest, Herr. Wir können nichts tun, Herr. Wir sind auf deine Hilfe, deinen Schutz und deine Bevollmächtigung angewiesen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet gewesen ist, für seine ganz besondere Situation, um dein Mitgehen, dein Helfen und dein Schützen. Du weißt und siehst um die Schwierigkeiten, mit denen wir diese Bibelstunde gehört haben, Herr. Du weißt, wo der Widersacher auch momentan an uns dran ist, Herr. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen noch einmal um deine Nähe, um deine Hilfe. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen gesegneten Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.